Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Auch 13. Januar, 7.07 Uhr, mal wieder höchste Zeit für Stand jetzt.
Und damit Zeit für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
DFB-Pokal, verdienter Sieg für Bayer gegen Frankfurt.
WM-Start in Ägypten, Corona-Chaos und eine sportliche Einschätzung von ZEF-Experte Markus Bauer.
DFB-Pokal, die zweite, hat Kiel eine Chance gegen die Bayern?
Außerdem erinnern wir an eine fußballerische Sternstunde der dänischen Nationalmannschaft und wir gratulieren einem Fußball-Weltenbummler aus Deutschland zum 80. Geburtstag.
Und natürlich haben wir auch heute eine Frage des Tages zu diskutieren. Die hat der Präsident des Schweizerischen Fußballverbandes aufgeworfen.
Dominique Blanc zweifelt daran, dass im Sommer tatsächlich eine Fußball-Europameisterschaft in 12 verschiedenen Ländern über die Bühne gehen kann. Was glaubt ihr denn? Ist eine paneuropäische EM wirklich durchführbar? Jetzt sagen wir uns erstmal die Meinung sozusagen. Wir haben zwei Meinungen und die tun wir in 40 Sekunden kund. Und Malte, du beginnst mal.
Ich bin da ähnlich skeptisch wie der Schweizer Fußballpräsident. Also zumindest Stand jetzt. Wie soll denn das auch praktisch gehen? 12 Länder, alle mit unterschiedlichen Inzidenzen und Strategien, um das Virus einzudämmen. 12 verschiedene Hygienekonzepte womöglich. An einem Ort vor Zuschauern, am anderen ohne. Dazu möglicherweise noch Reisebeschränkungen innerhalb Europas. Eine halbwegs sichere Bubble wird man so definitiv nicht aufbauen können. Das wäre meines Erachtens aber Grundvoraussetzung, um eine sichere EM durchführen zu können. Und das kann so, wie es jetzt aussieht, nur zu Lasten des paneuropäischen Ansatzes gehen, so charmant er auch ist. Aber die Lösung, die EM in einem Land oder gar in nur einer Stadt mit vielen Stadien, zum Beispiel London, auszutragen, halte ich dafür realistischer, weil sicherer.
Was sagst du denn? Ich gebe dir komplett recht, versuche aber mal noch einen anderen Schlag reinzubringen. Vielleicht hat er ja auch irgendwas Charmantes und ich beginne mal mit etwas Persönlichem. Für mich wäre es nämlich eine Katastrophe nach der Verschiebung, dann womöglich noch eine Verlegung und dann, wie du beispielhaft gesagt hast, in London, da wäre es nichts mit Stimme der Allianz Arena. Obwohl man aktuell viel Fantasie braucht, um sich vorzustellen, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen ernsthaft das Ganze in Erwägung ziehen, eine zentrale EM zu starten. Vermutlich hofft man auf möglichst viele Impfungen, natürlich auch der Sportler, und zieht es dann einfach so durch. Erkenntnisse dazu gibt es natürlich noch nicht. Aber ich meine, da sind auch viele monetäre Gesichtspunkte, die da eine Rolle spielen. Ich glaube einfach nicht, dass man da den veränderten Modus anbringen kann. Stand jetzt wäre es besser, sicherer, vernünftiger. Wenn, dann stellt sich die Frage, wer macht denn sowas? Da wiederum hätte sogar Deutschland eine gute Chance. Kommt dann sicher europaweit dann auf die Zahlen an. Es wird jedenfalls ein knappes Ding.
Und bis zum 5. März will die UEFA sich die Situation ganz genau angucken und dann entscheiden, wie und wo die Euro ausgetragen wird.
Seht ihr, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Unsere Meinung habt ihr jetzt gehört, aber was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und wie immer ganz wichtig, bitte sendet nur eine Sprachnachricht. Beginnt die Sprachnachricht mit Stand jetzt, dann eurem Namen und dann das, was ihr dazu beitragen wollt.
Stand jetzt. Aktuell.
Gucken wir zurück auf den gestrigen Abend Nachholspiel im DFB-Pokal, die zweite Runde, erster Teil. Bayer Leverkusen empfing gestern die Eintracht aus Frankfurt und setzte sich am Ende auch verdient und in Unterzahl mit 4:1 durch.
Ja, am Ende verdient, ne? Also Bayer Leverkusen pennte zunächst in der Anfangsphase, geriet früh in Rückstand. Younes hatte für Eintracht Frankfurt getroffen. Dann hatte Bayer Glück, dass Frankfurt durch Silva nicht noch nachlegte. Dann wurde Bayer langsam besser und sagte dann Danke, dass es kein VAR in den ersten Runden des DFB-Pokals gibt, ne?
Ja, das stimmt. Beide Tore, mit denen dann Bayer das Spiel ja quasi gedreht hat nach der 1-0-Führung durch Eintracht, gingen Situationen voraus, die der VAR zumindest eingehender studiert und eventuell dann auch anders bewertet hätte als der Referee auf dem Platz.
Ja, vor dem Elfmetertor von Alario zum 1-1 gab es ein Handspiel von Durm, über dessen Strafwürdigkeit man durchaus streiten kann. Und vor dem Kopfballtor von Tapsoba zum 2-1, da gab es einen durchaus berechtigten Abseitsverdacht.
Ja, unstrittig dagegen das 3-1 durch Diaby, genau wie die rote Karte wegen der Notbremse für Jonathan Tah, der Silva schlicht und ergreifend an der Strafraumgrenze umgerissen hat, allerdings einen Meter vor dem 16er, sonst hätte es da auch noch einen Elfmeter gegeben. Eintracht machte dann natürlich auf, kassierte trotz der Überzahl noch den vierten Gegentreffer nach einem Konter. Diaby schloss dann zum 4-1 Endstand ab.
Ja, und der Sieg geht trotz der umstrittenen Tore am Ende auch in Ordnung, auch wenn er vielleicht etwas zu hoch ausfiel. Aber die Gegentore 3 und 4 hatte Eintracht Frankfurt dann mit eigenen Patzern selbst auch erheblich begünstigt. Also Bayer schafft auf jeden Fall durch diesen Sieg nach der Minikrise aus der Bundesliga jetzt den Turnaround und hält sich die realistischste Titelchance in diesem Jahr offen.
Die Bayern wollen da wahrscheinlich ja auch noch ein Wörtchen mitreden. Heute Abend können sie das dann, das Nachholspiel Bayern heute Abend, also Holstein Kiel als Gegner gegenüber. Da kommen wir aber später noch zu. Jetzt geht's erstmal zum Handball.
Stand jetzt aktuell.
Eigentlich wollten wir euch an dieser Stelle auf die heute in Kairo beginnende Handball-WM in Ägypten einstimmen und zwar voller sportlicher Vorfreude auf ein Turnier, bei dem die Organisatoren zum Glück in letzter Sekunde quasi noch davon abgewichen sind, Zuschauer in die Hallen zu lassen.
Das würde die Corona-Gefahr rund um das Turnier in Grenzen halten und das ist eben auch gut so, das haben wir zumindest gedacht und auch Markus Bauer, ZDF-Experte, war davon ausgegangen. Mit dem haben wir ein Interview vorab geführt und das hören wir auch gleich.
Aber nach dem Interview am Montag überschlug sich dann die Meldungslage. Die Zahl der Covid-19-Infizierten bei den teilnehmenden Teams schoss nämlich in die Höhe. Kap Verden, der deutsche Gegner, ist betroffen. 7 Fälle dort.
Im Team der USA gab es sogar 18 positive Tests. Das Team musste genau wie Tschechien die Teilnahme am Turnier jetzt also letztlich absagen. Wegen der hohen Infektionszahlen im Team. Nordmazedonien und die Schweiz rücken damit ins WM-Feld nach.
Von alledem wussten wir und auch ZDF-Experte Markus Bauer vor dem Interview noch nichts. Wir bringen es euch dann trotzdem mal zu Gehör mit diesem Einschub. Markus Bauer, wenn am Mittwoch die Handball-WM angepfiffen wird, werden keine Fans in den Hallen dabei sein. Wie stehen Sie dazu, dass die Organisatoren nun doch davon abgesehen haben, Zuschauer zuzulassen?
Also ich finde, das passt einfach zu der Situation, wie es jetzt ist. Also das war eine logische Konsequenz oder eine Entscheidung, die jetzt auf jeden Fall mal angestanden hat, dass man das macht. Es wäre wirklich nicht zu erklären gewesen, dass man Zuschauer reinlässt. Es gibt schon genügend Diskussionen, dass ein Turnier stattfinden muss, aber das kann ich nur nachvollziehen. Allerdings ja, ist ja jetzt gut, dass es auch wirklich eine Blase ist, die man besser steuern kann.
Über diese Blase war ja im Vorfeld des Turniers viel diskutiert worden. Was halten Sie denn von den Hygieneregeln während des Turniers und wie sieht diese Blase eigentlich aus?
Es war vielleicht auch ein Vorteil, dass einfach Sportarten schon Vorreiter waren in verschiedensten Ländern. Also wenn man NBA oder so anguckt, wie die damals im ersten Lockdown das gemacht haben, schon sensationell und man hat gesehen, es kann funktionieren. Ich glaube auch, insofern ist es in Ägypten genauso möglich. Also die werden jetzt 8 Mannschaften in ein Hotel packen, die eben in den Gruppen dann auch aufeinandertreffen, sodass das besser gesteuert werden kann und wir werden sehen. Also wir müssen bestimmt auch ein bisschen hoffen, aber die Voraussetzungen sind geschaffen, insofern gehen wir vom Besten aus.
Das würden wir natürlich auch sportlich gerne, aber da gibt es ja dann doch einige Fragezeichen, denn für Bundestrainer Alfred Gislason, da hagelte es ja 8 Absagen von wichtigen Stammkräften, 4 davon aufgrund der Corona-Pandemie. Können Sie die Entscheidung der Spieler verstehen?
Ja, absolut. Also jeder ist da selber für sich verantwortlich und die Situation ist eine besondere. Und die 4 waren auch international jetzt schon viel unterwegs und waren relativ hohem Risiko ausgesetzt, haben alle Kinder und insofern kann ich das nachvollziehen. Die Entscheidung ist getroffen und dafür können sich 4 andere freuen, dass sie mitfahren.
Bei anderen Mannschaften ist die Situation deutlich weniger prekär. Fast alle Weltstars sind beim Turnier in Ägypten dabei. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Chancen der DHB-Auswahl aus, einigermaßen erfolgreich abzuschneiden?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir Top-Favorit wären, wenn alle dabei wären. Fakt ist, dass wir richtig gut ausgebildete Spieler haben und eine breite Masse an Spielern haben. Insofern gehören wir sicher zu den Nationen, die auch mal den einen oder anderen verkraften können. Und so ist die Situation. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch gegen vermeintliche Favoriten zu gewinnen. Im WM-Turnier, da geht es einfach um die Chance, sich eine gute Grundposition für die K.O.-Spiele zu schaffen. Und in der K.O.-Phase, dann ab Viertelfinale, ist alles möglich. Egal, auf wen wir kommen, wir können den schlagen an einem guten Tag. Wir müssen halt hoffen, dass der andere vielleicht nicht den besten hat. Aber wir sind da in der Lage und wir haben schon eine Konstellation in der Mannschaft, die dafür sorgen kann, dass man solche Spiele gewinnt.
Deutschland hat es in Gruppe A mit Uruguay, Kap Verde und Ungarn zu tun. Wie schätzen Sie denn die Gruppe ein?
Ja, die Gruppe ist machbar, aber das Spiel gegen Ungarn wird schon ein Gradmesser sein, weil mit einer Niederlage in die Hauptrunde zu gehen und du triffst da wahrscheinlich auf Spanien, das heißt schon, dass es vielleicht auch eng wird fürs Viertelfinale. Wenn du aber das Spiel gewinnst, dann hast du mit der Konstellation Brasilien, Tunesien, Polen und Spanien nur eine Mannschaft, die an sich mehr Qualität vielleicht hat. Das muss nicht an dem einen Tag sein, aber da gewinnen wir eben nicht von 5 Spielen 3, sondern nur 2 gegen die Spanier und bei den anderen gewinnen wir halt von 5 mindestens 4. Insofern ist da eben schon die Chance aufs Viertelfinale groß.
Sie werden die Spiele gemeinsam mit Christoph Hamm aus Mainz kommentieren, also nicht wie sonst direkt vor Ort in der Halle. Wie stellen Sie sich auf diese neue Situation ein?
Wir hatten die Spiele in der EM-Quali gegen Bosnien und Estland, konnten da schon ein bisschen testen, haben gemerkt, was uns fehlt und haben jetzt in dem Spiel gegen Österreich, in dem Heimspiel, zumindest von den Monitoren her, das so vorbereitet, dass wir sehr viel sehen. Also wir haben eine Kamera direkt auf die Bank, wir haben eine komplette Hallenkamera und wir folgen dem Spiel mit dem offiziellen Bild, was alle sehen. Also insofern sieht man sehr, sehr viel. Und ist konzentriert auf das Spiel. Konzentrierter, wie wenn nebendran hier 18 Moderatoren und Kommentatoren durch die Gegend schreien.
Und welche Mannschaft ist am Ende aus Ihrer Sicht die konzentrierteste? Was glauben Sie, wer hat die besten Chancen, Weltmeister zu werden?
Vom Kader her sind die Spanier sicherlich ganz weit vorne. Es sind wiederum die Norweger, die eine sehr gute Rolle spielen werden. Dänemark wird man sehen, Kroatien. Die Franzosen haben jetzt eine ganz schlechte Vorbereitung gehabt gegen die Serben. Die beiden EM-Quali-Spiele, 1 unentschieden, 1 verloren. Also bin mal gespannt, aber die haben hohe individuelle Klasse im Kader. Bei den Schweden habe ich jetzt schon wieder gelesen, auch wieder 2 Corona-Fälle. Hätte ich auch so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, weil die auch ein gutes Team haben, einen neuen Trainer haben, von dem ich sehr viel halte. Ich glaube, das könnte dies Jahr einer gewinnen, wo man nicht so richtig dran denkt. Vielleicht sind es wir.
ZDF-Experte Markus Bauer im Interview mit einem Blick auf die heute beginnende Weltmeisterschaft im Handball in Ägypten, die sich Stand jetzt nicht mehr so positiv betrachten lässt, wie noch zum Zeitpunkt des Interviews, muss man sagen. Wir halten euch natürlich auch da auf dem Laufenden, was die Corona-News zu diesem Event angeht, aber natürlich auch das, was dort sportlich passiert, bekommt ihr hier bei uns bei Stand jetzt.
Und auch bei Anwurf, unserem Handball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch jetzt in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist heute Weltumsegler Boris Herrmann, denn der hat sich von einigen erlittenen Rückschlägen auf der Vendée Globe Regatta nicht aus dem Konzept bringen lassen, sich auf Rang 6 vorgekämpft und angesichts recht enger Abstände rund um das Spitzenquintett jetzt noch sehr, sehr gute Chancen auf das Podium bei der härtesten Regatta der Welt. Und für ihn spricht auf dem erwarteten Finalkrimi auf dem Atlantik zurück zum Start- und Zielhafen in Frankreich, er hat das beste Boot.
Und wir haben jetzt in unserem Flop des Tages wieder mal ein geplantes großes Sportevent. Das Opfer der Corona-Pandemie wird nicht zu ändern, weil höhere Gewalt, ja, aber für alle Beteiligten ist es natürlich ein Wahnsinnsflop. Betroffen ist das Turnier der Meister. Ein Weltcup im Turnen, der eigentlich Ende Februar in Cottbus hätte über die Bühne gehen sollen. Doch der Weltverband FIG sagte das Event jetzt ab wegen der Auswirkungen der Pandemie.
Geburtstagskind des Tages.
Er gilt nach Rudi Gutendorf als größter Weltenbummler des deutschen Fußballs. Er trainierte 31 Teams in 12 verschiedenen Ländern und er war in Kenia, Kanada, Tunesien und auf den Philippinen auch noch Nationaltrainer. Arbeitete auch mal mit Diego Maradona und heute wird er 80. Happy Birthday, Eckhard Krautzun.
Mit der Auswahl der Philippinen hatte er 1992 auch seinen nach eigenen Angaben größten sportlichen Erfolg. 2 Monate hatte er Zeit, eine Amateurtruppe auf die Südostasienspiele vorzubereiten. Als Krautzun dahin kam, das hat er später mal erzählt, war das Team bei Länderspielen meist natürlich totales Kanonenfutter. Einige der Spieler sollten nicht mal Fußballschuhe gehabt haben.
Ja, aber Krautzun machte sie fit und erreichte mit diesem Haufen tatsächlich das Halbfinale. Er nennt es, wie gesagt, oder wie gehört, seinen größten sportlichen Erfolg. Dazu kam aber 1979 noch ein Bundesliga-Aufstieg mit 1860 München, der DFB-Pokalsieg mit Kaiserslautern 1996 und die WM-Quali mit Tunesien 2002.
In seinem langen Trainerleben hat Krautzun einiges erlebt, muss man sagen, auf und neben dem Platz, vor allem auch als Trainerausbilder in Entwicklungsländern. Abenteuerlust trieb ihn dazu, Lust, was Neues zu entdecken und natürlich auch sich fremden Kulturen zu öffnen, sich damit zu beschäftigen. Das hat er mal erzählt und er durfte, wir haben es eingangs angesprochen, er durfte auch mit Diego Maradona trainieren.
Zwar nur wenige Tage, aber immerhin für einen Freundschaftskick des saudischen Clubs Al-Ahli Jeddah anlässlich des Clubjubiläums. Da hatte man Maradona für einen Haufen Geld einfliegen lassen.
Wahnsinn. Schöne Geschichte, aber dann irgendwie auch für ihn. Mittlerweile verfolgt Krautzun den Fußball eher von der Couch, so wie wir das tun, aber immer noch mit großem Interesse und macht sich auch viele Gedanken um das Spiel und auch um die Zukunft des Spiels, gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie. Aber heute wird dann hoffentlich doch gefeiert. Happy Birthday, Eckhard Krautzun.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 13. Januar 1995 feierte Dänemarks Fußballnationalmannschaft den zweiten großen internationalen Erfolg nach dem EM-Titel 1992.
In Saudi-Arabien gewannen sie die zweite Auflage des König-Fahd-Pokals, so hieß der Vorläufer des Turniers, der später dann zum Confed-Cup wurde. Der wurde unter diesem Namen erstmals 1997 ausgetragen.
Aber 1995 war es noch der König-Fahd-Pokal. Teilnehmer waren die 5 Kontinentalmeister. Dänemark, Nigeria, Japan, Mexiko und Argentinien. Die waren auch gleichzeitig Titelverteidiger der ersten Auflage 92.
Und gespielt wurde in 2 Dreiergruppen, deren Sieger sich für das Finale qualifiziert. Das waren dann Dänemark und das war Argentinien. Und Mikael Laudrup und Peter Rasmussen schossen den 2:0-Sieg für Dänemark.
Stand jetzt aktuell.
Auch heute gibt's natürlich noch ein Nachholspiel der zweiten Runde im DFB-Pokal. Zweitligist Holstein Kiel empfängt die Bayern und während die Bayern für ihre Verhältnisse schwächeln, träumen die Kieler Stand jetzt vom Aufstieg. Haben zudem bei Bayerns Niederlage gegen Gladbach natürlich genau hingeschaut, wie man die Bayern denn ärgern könnte. Und wir haben Pike alias Patrick Drews vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM gebeten, uns das Spiel und die Chancen der Kieler auf eine Überraschung gegen die Bayern mal einzuschätzen. Pike, was macht denn Holstein Kiel in dieser Saison überhaupt aus und vor allem auch so stark?
Ich würde einfach mal sagen, dass es jetzt seit einer längeren Zeit wieder eine Saison ist, wo nicht das fast komplette Team neu aufgebaut werden muss. Wir konnten mit dem gleichen Trainer, dem gleichen Sportdirektor in die neue Saison gehen. Das war ja in den letzten Zeiten bei uns nicht der Fall. Da waren ja regelmäßig die Leistungsträger weg, plus Trainer und Sportdirektor. Dazu wurde dann auf dem Transfermarkt punktuell verstärkt oder halt auch die Bank in der Breite verstärkt. Letzte Saison hatten wir eine relativ schwache Bank, so gemein das auch klingt. diesmal haben wir halt auch wirklich Qualität auf der Bank und können auch Qualität noch nachträglich reinbringen ins Spiel. Plus wir haben eine eingespielte Truppe und das macht, glaube ich, Holstein Kiel diese Saison so stark und hat uns schon den einen oder anderen Punkt beschert.
Die Bayern stand jetzt nicht auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Wenn sie zu packen sind, dann jetzt, stimmst du mir dazu?
Ja, also die Bayern sind, glaube ich, aktuell schon schlagbarer als zu anderen Zeitpunkten dieser Saison. Natürlich hatten sie schon in ihrer Laufbahn schwächere Phasen. Allerdings glaube ich, dass trotzdem Bayern halt einfach so eine Qualität hat, dass wenn die sich, so doof es klingt, 10 Minuten richtig anstrengen, ein normaler Zweitligist da kaum eine Chance hat. Ich meine, das geht ja den meisten Bundesligisten schon so. Da müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Vielleicht können wir durch die Kreativität von Lee und dann auch ein bisschen die Erfahrung von Bartels ja die Abwehr so ein bisschen unter Druck setzen. Die wackelt ja aktuell so ein bisschen. Aber es wird sehr, sehr schwer. Aber ne, schaden kann es nicht, dass sie aktuell so eine kleine Schwächephase haben.
Wo und wie muss Kiel denn spielen, um sie zu packen?
Ja, Holstein muss auf jeden Fall selber in die Offensive gehen. Nur hinten reinstellen liegt uns nicht, auch wenn wir aktuell eine der besten Defensiven der Liga haben. Das folgt aber auch, glaube ich, daraus, dass wir so gut nach vorne spielen und auch eigentlich immer ein gutes zentrales Mittelfeld haben. Sollten wir da jetzt nur auf Verteidigung gehen, das wird einfach nicht funktionieren gegen die Bayern. Unsere Stärken sehe ich da auf jeden Fall in der Offensive, nicht unbedingt in der Abschlussstärke, aber in der Variabilität. Mit Serra, Lee, Bartels, Mees, Reese haben wir da wirklich Spieler, die eigentlich auf jeder Position spielen können, die auch gerne mal durchtauschen. Zwei unterschiedliche Angriffsoptionen mit Serra im Sturm oder Lee im Sturm, was wir dann ganz anders bespielen. Also da sehe ich dann auf jeden Fall so ein bisschen den Überraschungsmoment, der uns gelingen könnte. Ja, aber wie ich auch schon sagte, da muss wirklich sehr, sehr viel zusammenkommen, dass da ein Sieg oder ein Weiterkommen am Ende bei rumkommt.
Paik, Sieg gegen Bayern oder Aufstieg, was ist aus deiner Sicht realistischer?
Ja, da würde ich sagen, ist auf jeden Fall der Aufstieg realistischer. Auch wenn es natürlich um einiges mehr Spiele sind, als jetzt ein Sieg gegen Bayern, den man irgendwie holen könnte, halte ich aber, wie ich jetzt schon öfters sagte, wirklich für sehr unrealistisch. In der zweiten Liga sind wir aktuell wirklich eins der Teams, die oben mitspielen. Und das auch zu Recht. Auch wenn wir jetzt nicht jedes Spiel spielerisch überzeugen. Wir holen die Punkte. Wir haben unsere Phasen im Spiel, wo wir wirklich sehr, sehr gut sind. Mit Lee, einen der besten Spieler der Liga. Jetzt noch mit Bartels viel Qualität. Wir haben schon gegen gute Mannschaften da die 3 Punkte eingefahren. Es wird natürlich super schwer und wenn es am Ende nicht klappt, ist auch niemand böse, denn das war auch vor der Saison jetzt nicht unbedingt der Anspruch von Holstein Kiel, auf einmal ja im Top-Tableau da oben mitzuspielen. Aber insgesamt sehe ich da die Chancen doch realistischer.
Patrick Drews alias Paik vom Holstein Kiel Podcast 1912 FM zur Ausgangsposition seiner Kieler im DFB-Pokalspiel der 2. Runde heute Abend gegen die Bayern. Dankeschön.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir selbstverständlich für euch im Blick. Es ist ein bisschen was los. Hier unsere Tipps.
Ja, Handball-WM startet ja mit dem Spiel der Gastgeber. Ägypten gegen Chile, das Eröffnungsspiel.
Die NHL, die nordamerikanische Eishockey-Liga, geht wieder an den Start. In der Nacht zum Donnerstag spielt auch Leon Dreiseitel wieder, trifft mit seinen Edmonton Oilers auf die Vancouver Canucks.
Und in Deutschland wird auch Eishockey gespielt. 8. Spieltag in der DEL steht an, Wolfsburg gegen die DEG und Iserlohn gegen Köln, das sind die Spiele.
In der Premier League gibt's die Begegnung Tottenham gegen Fulham und Man City gegen Brighton.
Basketball Euroleague gibt's auch, die Bayern Baskets gegen Zenit St. Petersburg.
Biathlon gehen an den Start, die Biathleten und zwar die Männer im Sprint beim Weltcup in Oberhof.
Hoffentlich ballern sie nicht so viele Fahrkarten wie am letzten Wochenende, beziehungsweise da waren es ja vor allen Dingen die Frauen, die so richtig getroffen haben. Mal gucken, wie es diese Woche wird. Tennis wird auch gespielt in Doha. Die Qualifikation für das erste Grand Slam Turnier des Jahres, die Australian Open, läuft aus Pandemiegründen ja in Doha. Dustin Brown und Cedric Marcel Stäbe sind auch mit dabei aus deutscher Sicht.
Ja, Doha an sich ein offensichtlich gutes Pflaster für Sport dieser Tage, denn Judo gibt's dort auch, das Masters, der 3. Tag steht an.
Und Snooker gibt's noch. Die Main Tour in Milton Keynes geht an den Start. Erste Runde wird ausgespielt.
Und auch die Rallye Dakar wird fortgesetzt. Stefane Peter Hansel steuert da seinem Sieg entgegen. Es wäre schon der 14. Dakar-Titel in seiner Laufbahn. Die Führung in der Gesamtwertung, die hat er gefestigt gestern mit seinem ersten Tagessieg 2021. Er liegt Stand jetzt fast 18 Minuten vor dem Zweitplatzierten Nasser Al-Attiyah.
Mal gucken, wie er sich dann weiter schlägt. Und vielleicht wird er ja auch nochmal Thema des Tages hier bei uns. Bei Stand jetzt wird das Tagesgespräch nochmal bestimmen in dieser Woche. Und dann haben wir ihn natürlich auch wieder hier. Vielleicht morgen.
Genau, ab morgen 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch am Start. In der Zwischenzeit hört weiter meinsportpodcast.de. Da gibt's so viele interessante Podcasts. Und abonniert gerne uns. Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl und gebt uns auch gerne eine kleine Bewertung ab, zum Beispiel bei iTunes. Da könnt ihr das mit Sternen tun. Also, wir haben eine ganze Menge für euch, was es sportlich so in der Welt zu erkunden gibt. Das hört ihr natürlich bei meinsportpodcast.de.
Wir nennen das Sport für die Ohren rund um die Uhr und sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.